Und sollte Trump nicht gewählt werden, sehe ich das Risiko, dass es in den USA zu zivilem Ungehorsam kommt.
Gut,
aber ich werde nach der Wahl wirklich täglich den Puls fühlen, dass das Risiko einer größeren Korrektur steht im Raum. Mal, wir stehen wirklich vor einer Situation, was die USA anbetreffen, wie wir sie in der Historie noch nie gesehen haben. Dann wird mir etwas Angst und Bange. Wir haben's. Und da muss ich sagen, komme ich zu einem ultimativ anderen Urteil als Herr Habeck. Und ich weiß, dass ich recht habe. Aber es ist eine Einzelentscheidung, die den größten Wohlstandsschaden in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 angerichtet hat. Und wenn dann dieser Minister noch sagt, ach, das war mein Test, ich wollte mal sehen, wie weit wir gehen können, dann bin ich atemlos. Weil das die Negation des Begriffs Verantwortung ist.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Chefvolkswirt der Netfonds AG und Börsen- und Wirtschaftsexperte. Herzlich willkommen, Volker Hellmeier.
Ich freue mich mal, hier in München dabei sein zu dürfen. Es ist immer wieder eine Reise wert und ich bin begeistert. Der einzige Platz neben Worpswede, wo Conny und ich noch mal hinziehen können.
Sehr schön, Volker. Sehr schön, dass du da bist, dass ich dich zum ersten Mal hier persönlich begrüßen darf. Das ist wirklich eine Sensation. Und ich glaube, ich habe dich jetzt einfach geduzt, weil wir uns jetzt hinter der Kamera schon immer geduzt haben. Und jetzt, ja, ich hoffe, das ist in Ordnung.
Das ist absolut in Ordnung.
Wir starten gleich mal durch. Jetzt haben wir hier so gute Stimmung, jetzt muss ich gleich mal eine Bremse reinhauen. Dein Freund Robert Habeck hat vor kurzem gesagt, er habe das Land ja in Schwung gebracht, in Fahrt gebracht, wie kein Minister zuvor. Was sagst du da spontan dazu? Wir wollen ja heute auch über Deutschland sprechen und auch konstruktive Vorschläge machen.
Auf jeden Fall. Also er hat darauf abgezielt, dass er so viele Gesetze veranlasst hat, wie keiner zuvor nach dem Motto. Und deswegen hätte er Deutschland Fahrt gebracht. Nun, bei Gesetz, das quantitativ stimmt das erstmal mit den Gesetzen. Insofern kann ich ihm nicht widersprechen. Aber es geht ja nicht um die Quantität der Gesetze, sondern um die Qualität der Gesetze, ob sie zielführend sind oder nicht zielführend, sinnvoll oder sinnlos, ob sie den Standort verbessern oder verschlechtern. Siehe Heizungsgesetz. Und da muss ich sagen, komme ich zu einem ultimativ anderen Urteil als Herr Habeck. Und ich weiß, dass ich recht habe. Denn im relativen Vergleich ist seit Regierungsbeginn dieser Regierung und der Übernahme des Jobs des Wirtschaftsministers Habecks Deutschland im relativen Vergleich zu allen anderen Wirtschaftsnationen tief gefallen. Um es ganz deutlich zu sagen, 2014 waren wir Nummer 1 in der Europäischen Union.
Beim Wachstum jetzt?
Beim Wachstum. Heute sind wir auf dem letzten Platz. Und dafür ist eben nicht allein die internationale Lage geopolitisch, geowirtschaftlich verantwortlich, sondern es ist diskretionäre Politik, allen voran in den letzten 3 Jahren.
Da wollen wir heute auch drüber sprechen, ja, was schiefläuft, vor allem was man auch besser machen kann. Nicht, dass es in den Kommentaren dann heißt, ja, hier wird immer nur gemeckert und geschimpft, sondern wir wollen auch über Lösungen sprechen. Wir kommen gleich zur Börse. Eine Frage noch vorab. Was gefällt dir an Robert Habeck? Gibt es was Positives?
Er sieht ganz gut aus und vermittelt damit Vertrauen, ob ihm das wirklich von Seiten des Souveräns zukommen sollte, ist diskutabel.
Wenn wir gleich drüber sprechen. Volker, beim letzten Mal, da haben wir gesprochen in einem unsicheren Umfeld. Da waren wir gerade mittendrin in der Korrektur, Carry Trade und Co. Da gab es einen schnellen, scharfen Rücksetzer. Damals warst du vorsichtig, also kaufst noch nicht, willst erstmal ein bisschen abwarten. Hast du das bereut, dass du den Dip nicht gekauft hast? Denn seitdem ist ja nicht mehr so viel passiert, vor allem nicht nach unten, eher nach oben.
Genau so. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, diese Auflösung der Carry Trades, wir reden hier von dreistelligen Milliardenbeträgen. Mhm. Hätte normalerweise, weil dahinter stehen ja auch Anlagekäufe, das ist ja nicht nur der Carry Trade im Yen, sich im Yen zu refinanzieren, sondern dann auch eine Anlageentscheidung, hätten wir eine aus historischer Sicht andere Verteilungsfunktion gehabt, die eben, wie gesagt, eine längere Korrektur, eine Woche länger, 2 Wochen länger zur Folge haben müssen. Dass das nicht passiert, nehme ich zur Kenntnis. Aber wir haben gleich auch gesagt, ich habe gesagt, das ist nicht eine Trendwende. Und wir haben in unserem täglichen Börsenbrief, Hellmeier Report, einen ganz engen, wir haben die DAX-Börsenanbieter, einen ganz engen Stop eben für die Korrektur gehabt. Damit konnte ich diesen Dip nicht ausnutzen, aber wir waren 300 Punkte später im DAX wieder drin. Punkt. Jetzt von der Positionierung. Und dass daran deutlich wird, ist, dass keiner eine Glaskugel hat. Und die, die mir gefolgt sind, die, da bitte ich wirklich um Nachsicht, es war die Aktion und Reaktion eines hanseatischen Kaufmanns. Der ist konservativ und greift nicht in das feine Messer. Und wenn ich eins in meinem Berufsleben gelernt habe, auch als Devisenhändler früher, never catch a falling knife, niemals in ein offenes Messer. Zu 20% mache es funktionieren, aber zu 80% nicht. Und das ist eben Ausdruck auch meiner Lebenserfahrung gewesen in diesem Moment. Aber diese Situation war am Ende eine Fehleinschätzung. Es waren genau diese 20%. Ich bitte um Nachsicht.
Jetzt ist es aber wie an der Börse immer nur eine Momentaufnahme. Jetzt ist ja die Frage, wo stehen wir jetzt gerade? Also oft ist es ja so, wenn man sich dann freut oder sich denkt, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht, dann ist schon wieder die Frage natürlich, was als nächstes kommt. Gerade tut sich ja Erstaunliches. Die Märkte sind zuletzt stark gestiegen, die Aktienmärkte. Die Anleihemärkte haben eigentlich genau das Gegenteil gespielt. Wir sehen, was eigentlich nicht typisch ist. Also die Zinsen sind gefallen und danach ist was passiert? Die Anleiherenditen sind gestiegen und zwar ordentlich, über 50 Basispunkte. Auch an den Anleihemärkten werden mehr Risiken eingepreist. Also was liest du da raus? Braut sich da gerade was zusammen oder ist es aus deiner Sicht logisch, was wird da gespielt?
Es ist in meinen Augen insoweit logisch, als dass die Rentenhändler ein anderes Risikobewusstsein im Moment haben, die langfristige Anleihen handeln, als die, die am Aktienmarkt aktiv sind. Dort haben wir eher einen opportunistischen Stil. Und das erklärt erstmal die Divergenz. Wir hatten erst in der Erwartung der Zinssenkung einen deutlichen Rückgang der Kapitalmarktrenditen bei 10-jährigen Staatsanleihen in Deutschland, aber allen voran in den USA von 4,70 auf 3,60 runter. Mhm. Jetzt sind wir in den USA wieder Richtung 4,20, 4,30. Unser Versatz in den letzten Wochen ist Ausdruck einer Unsicherheit, die korreliert mit den US-Präsidentschaftswahlen. Denn was erwartet uns? Also im Moment sagen wir alle noch wunderbar, die Inflation ist runter und sie ist runter. Deutschland 1,6, Eurozone 1,8, USA 2,4%. Großbritannien 1,7%, glaube ich. Man macht mich da nicht festnageln. Japan 2,5%. Das heißt, das Thema Hochinflation liegt hinter uns. Wir sehen jetzt die Zinssenkung in der letzten Berichtswoche gerade. Kanada auch noch mal einen großen Schritt wieder gemacht nach unten. Und die Markterwartung geht auch in diese Richtung weiter. Jetzt kommt noch was Aber. Was passiert nach der Präsidentschaftswahl in den USA? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal Harris und wir haben einmal Trump. Im Moment schlägt das Pendel eher Richtung Trump aus. Was passiert, wenn Trump kommt? Wir kriegen Zölle, 10-20% für westliche Nationen auf alle Importe und gegenüber China 60%. Das bedeutet nichts anderes, als dass die USA administrierte, eine politisch administrierte Inflation. Das heißt, wir kriegen Versatz nach oben. Kommen dann die weiteren US-Zinssenkungen, die am Aktienmarkt unterstellt sind? Die Frage müssen wir stellen. Und das bewertet genau der Rentenmarkt.
Mhm. Der Aktienmarkt, die Live-Daten zeigen es ja auch bei der Inflation schon, dass die ohnehin schon wieder steigt. Also das,
ja. Es ging ja auch drastisch runter. Also noch sehe ich das als nicht kritisch an. Aber dieses Risiko steht im Raum mit der Präsidentschaft Trump. Und auch eine Unberechenbarkeit, das heißt Sand im Getriebe der Weltwirtschaft auf der einen Seite, Sand im Getriebe für die US-Wirtschaft wird es auch sein, weil die privaten Einkommen werden nicht im selben Maße gleich erhöht. Das heißt, es wird mehr Sparsamkeit da sein. Und das bewertet meines Erachtens im Moment der Rentenmarkt. Der Aktienmarkt tut es noch nicht. Das Risiko ist, dass es nach der Wahl dann passiert. Nehmen wir an, dass Trump gewählt wird. Kann ich mir sogar noch im ersten Moment vorstellen, nach dem 5. November, dass wir noch so eine Woche so einen Blow-off-Top kriegen. Aber ich werde nach der Wahl wirklich täglich den Puls fühlen, weil wenn wir uns Markttechnik auch mal anschauen, ich mag gerne diesen technischen Indikator MACD, auf den schaue ich, egal ob es Währung ist, das ist der liebste, der für mich die höchste Trefferquote hat. Der ist so weit oben, das ist eine Anomalie. Und immer wenn man so weit oben war, dann ging es eher mal runter. Das heißt, das Risiko einer größeren Korrektur steht im Raum. Und sie mag dann durchaus eben über dieses Inflationsthema und dann veränderte Zinssenkungserwartungen etabliert werden. Aber wir führen den Puls und versuchen diesmal ganz eng am Markt zu sein.
Das wird sehr spannend. Lass uns gleich über die Wahl noch sprechen. Worin die Unterschiede bestehen aus deiner Sicht, was wünschenswerter wäre. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Eigentlich logisch, oder? Wir kennen ja von damals schon, was passiert mit Trump. Damals war es ja eine Riesenüberraschung. Mittlerweile wird es jetzt wahrscheinlich jetzt keinen Schock mehr geben, wenn Trump gewinnt. Es zeigt sich auch in den Umfragen, es ist ja 50-50 eher die Entwicklung Richtung Trump. Und Der Markt würde dann vielleicht erstmal drauf schauen, wird ja alles durchgerechnet, Zinssenkungen, wie wirkt sich das auf die Unternehmensgewinne aus, das wäre dann positiv. Dann würde vielleicht erstmal so eine kurze Euphorie kommen, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann würde vielleicht alles mal so ein bisschen durchdekliniert werden. Dann kommt man zu den Schulden, zu den Anleihemärkten. Und dann könnte der Wind wahrscheinlich schnell drehen, oder? Wenn man dann mal sich so überlegt, was bedeutet das eigentlich wirklich? Zölle natürlich auch. Dann ein stärkerer Dollar. Goldman hat das durchgerechnet. Das könnte ja auch, ein zu starker Dollar ist ja auch oft nicht für die Wall Street so gut, oder? Also
vollkommen richtig, weil für die Exportmärkte der USA wird es schwerer in der Konkurrenzsituation. Und nochmal, wir stehen wirklich vor einer Situation, was die USA anbetreffen, wie wir sie in der Historie noch nie gesehen haben. Denn die Zölle, nochmal, Zölle sind kontraproduktiv und das wird man in der US-Wirtschaft sehen. Und wenn wir uns dann aber mal anschauen, dass die Programme, die ein Donald Trump vorhat, weiter die hohen Defizite fortschreiben, Haushaltsdefizite, dann wird mir etwas Angst und Bange. Wir haben im aktuellen Fiskaljahr eine Neuverschuldung gehabt, wenn wir die Daten der US-Treasury zur Grundlage nehmen, in der Größenordnung von ca. 8% der Wirtschaftsleistung. Für 2,5% Wachstum. Wenn man mit diesen Zahlen zu seiner Stadtparkasse als Unternehmer geht, ich nehme 8 Einheiten, um 2,5 Einheiten zu bekommen, dann wird man nicht auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Und wir gerade in Europa, und wir müssen uns, das ist ein ganz anderer Themenblock eigentlich, aber ich muss das dort ansprechen. Wir verlassen uns im Moment in unserer Politik auf die USA. Mittellangfristig. Da dieses Modell aber nicht mittel- und langfristig halten kann, in der Form, wie es geführt wird, der IWF hat das Thema Staatsschulden auch gerade aufgemacht. Wir reden auch in Frankreich darüber, ist ja nicht nur ein amerikanisches Problem.
Klar.
Dann müssen wir sagen, an sich bräuchten wir ganz andere Ansätze der Restrukturierung in den westlichen Ländern, um mit der Konkurrenzsituation des globalen Südens umzugehen. Und bitte lass mich das ganz kurz ausführen. Der globale Süden, Basis Kaufkraftparität, hat sogar 70% Anteil in der Weltwirtschaft. Wir sind noch 30, wir kommen von 80%. Und es ist nicht nur die Quantität, sondern es hat sich die Qualität verschoben. Früher hatte der globale Süden schlechte Strukturdaten. Wenig Devisenreserven, Außenhandelsdefizite, Leistungsbilanzdefizite, hohe Staatsverschuldung. Heute hat der Westen in einer Durchschnittsbetrachtung qualitativ schlechtere Daten als der globale Süden. Und das macht mir Sorgen. Es ist also nicht nur eine quantitative, sondern eine qualitative Verschiebung. Und ob wir damit den Machtanspruch, den der Westen nach wie vor erhebt, erfolgreich in die Zukunft tragen können, ist diskutabel. Und für mich sind alle geopolitischen Entwicklungen, die wir derzeit haben, Ausdruck dieses Problems. Und das ist natürlich nicht politisch korrekt, so darüber zu sprechen. Aber wenn wir über Völkerrecht, wenn wir über unsere Werte, die wir uns im Westen eigentlich geben, diskutieren, dann müssen wir uns am Ende bei diesen Fragen gerade machen. Und das ist noch nicht politisch korrekt. Aber es wird uns erreichen, weil die normative Kraft des Faktischen, die normative Kraft des Faktischen holt uns alle ein.
Da werden wir gleich drauf eingehen, wen du da geopolitisch favorisiert siehst, vielleicht überschätzt, unterschätzt und vor allem auch die Frage, was da aus deiner Sicht nicht politisch korrekt ist. Lass uns noch ganz kurz bei den USA bleiben. Das klang ja jetzt fast so, als wäre dir Harris lieber. Also jetzt mal, einfach, wenn man nur zugehört hat bisher. Also wen wünschst du dir, sagen wir mal, als Investor und vielleicht als Mensch Volker Hellmeier?
Also als ich wünsche mir Kennedy. Das ist das Erste. Und ich bin weder für Harris noch bin ich für Trump. Ich
bist auch in einem Lager, man hasst eigentlich beide Kandidaten, wie man das mittlerweile...
Nein, ich hasse nicht. Also ich sage ganz ehrlich, für Hass habe ich keine Zeit. Das gilt auch für die, die in Berlin und Brüssel mich nicht mögen. Nein, ich hasse euch nicht. Ich stehe immer zur Verfügung, wenn ihr mich braucht. Und
wollte ich nicht unterstellen, nein, dieser Double nein, aber, Haters, dieser Begriff ist, wird mittlerweile benutzt.
Für mich ist es so unendlich enttäuschend, dass ein Land wie die USA mit 330 Millionen Menschen dem eigenen Souverän, der eigenen Wahlbevölkerung, nicht bessere Kandidaten als Harris, die eine Katastrophe ist. Sorry. Und das sagten auch alle, bevor sie Kandidatin war.
Das ist richtig, ja.
Seitdem, daran sehen wir, wie wetterwendisch und opportunistisch manche Medien und Politiker sind.
Das
ist erstaunlich.
Die können
einfach um 180 Grad, nicht 360 Grad, 180 Grad ihre Meinung ändern und plötzlich jemanden zu einer Ikone aufbauen. Das ist, halte ich, auch für eine Beleidigung des Souveräns übrigens. Und Donald Trump ist eben eine ganz eigene Machart. Er gehört nicht zu dem Swamp, davon bin ich überzeugt. Aber er hat sicherlich nicht alle Charaktereigenschaften, die der Integrität eines hanseatischen Kaufmanns oder hanseatischen Politikers entspricht, um das ganz höflich auszudrücken. Es werden für uns in Europa riesige Herausforderungen sein, die am Ende daraus resultieren. Ich gehe davon aus, dass Trump gewählt wird. Das habe ich auch schon gesagt, als die Stimmung pro Harris umkippte, weil meines Erachtens das eher medial inszeniert war, auch mit Meinungsumfragen, die eine bestimmte Gewichtung zugunsten der Demokraten hatte. Und sollte Trump nicht gewählt werden, sehe ich das Risiko, dass es in den USA zu zivilem Ungehorsam kommt.
Gut, die Reaktion ist ja relativ erwartbar. Ja. Man weiß ja, was nach der letzten Wahl passiert ist. Das kann man sich ja ungefähr ausmalen, dass dasselbe kommt, nur sicherlich noch etwas forscher, um es mal diplomatisch auszudrücken. Also ist das, muss einem das vielleicht sogar noch mehr Angst machen, als wenn er...
Das ist genau der Punkt. Das heißt, mit dem 5. November bekommen wir ein Potpourri an potenziellen Risiken, der meines Erachtens nicht an den Finanzmärkten diskontiert ist. Vielleicht ein bisschen bei Gold. Gold und Silber, die jetzt auch, Silber nicht in historische Höchstmarken, dann müssen wir Richtung $50 laufen, aber Gold markiert nahezu täglich neue Höchstmarken, hat auch mal Rücksetzer und das wird auch nicht ewig so weitergehen. Keine Euphorie bitte. Aber es ist eben eine Währung ohne Fehl und Tadel. Die hat diese gesamten Defizite, die wir im Euro haben oder im US-Dollar oder im Yen oder im Pfund, hat diese Währung nicht. Und sie hat einen Track Record von 5000 Jahren. Schauen wir uns den Track Record der westlichen Währung nach Goldeinlösungspflicht USA Aufhebung 1971 an. Dann haben wir ein Krisenpotpourri ohne Ende mit hohen Volatilitäten. Und da muss man sich mal fragen, worauf will man sich verlassen? Und ich glaube, da ist die Entscheidung der Investoren gar nicht so unweise.
Ist Gold vielleicht sogar dann für die kommenden Jahre eines der besten Investments? Also was würdest du jetzt sagen, ist so eine Vorgehensweise? Also Aktien natürlich, aber was ist es? Eine Cash-Reserve, Gold, muss auch vielleicht sogar noch Bitcoin mit rein? Ist es wichtig, Rohstoffe? Ist es wichtig, wichtiger denn je, dass man irgendwie alles im Depot hat? Also wie schätzt du das gerade ein, auch hinsichtlich der Schulden und so weiter und so fort?
Exakt, also wir laufen an ein Überschuldungsproblem verbunden mit einem demografischen Problem und verbunden mit einem technologischen Problem, gerade in Europa.
Technologisches Problem? Du meinst, dass wir nicht modern genug sind?
SP-Institut Australien hat 44 Wissenschaftsfelder, die für die Zukunft elementar sind, definiert. Europa kommt nicht vor. USA in 7 Feldern, China in 37 Feldern führend. Und da kann ich nur eins sagen, wenn ich mir das anschaue, dann sage ich erstens, reale Werte haben. Geld ist gefährlich, also westliches Geld im Sinne von Debasement, Entwertung. Reale Werte sind Aktien, sind Edelmetalle, Währung ohne Fehl und Tadel. Für mich Bitcoin, ich habe zu den Kryptoanlagen ein ambivalentes Verhältnis, aber es gehört dazu. Ich würde heute, das habe ich immer gesagt, 10% des frei verfügbaren Vermögens in Edelmetallen und dann packen wir noch 2% Kryptoanlagen drauf, diversifiziert. Ich glaube, dann ist man da ganz gut aufgestellt, dann hat man einen Versicherungscharakter für sein Gesamtvermögen. Ansonsten aktienlastig, weil nochmal die Unternehmen profitieren, ich möchte das an der Stelle deutlich sagen, profitieren doch nicht vom realen Wachstum, die starken Unternehmen, sondern vom nominalen Wachstum. Wie hoch war das nominale Wachstum laut IWF-Prognose, die wir jetzt gerade neu bekommen haben, oder ist es im laufenden Jahr? 9%. Im letzten Jahr waren es auch 8-9%. Das ist die Größenordnung, die relevant ist, weil die Unternehmen versuchen, auf die Bilanz, um ihre Erträge stabil zu halten. Das ist ja ein impliziter, kein expliziter, impliziter Inflationsschutz. Also Unternehmen müssen sich immer neu erfinden, nicht wie eine Regierung, die alle 4-5 Jahre gewählt wird und dann verwaltungstechnisch und wenig gestaltungstechnisch ist. Da sind Unternehmen ganz anders aufgestellt. Mit Immobilien etwas vorsichtiger, weil sie eben immobil sind und durch Gesetzesveränderungen, siehe Heizungsgesetz, dann ad hoc entwertet werden können. Vielen Dank, Herr Habeck, dazu nochmal. Das ist, übrigens,
die... Aber da muss ich einmal eine Lanze bringen, das ist ja auch eine EU-Baustelle, oder? Also das tun wir uns da mal zu leicht, dann einen rauszupicken, also ist da nicht das ganze Konstrukt mittlerweile auch ein Problem in Europa, auch Bürokratie, also kommt ja sehr viel von der EU, also ist das nicht auch ein extremer Hemmschuh im Vergleich zu China, USA und Co.?
Ich habe mich sehr gefreut, dass unser Kanzler Olaf Scholz, der ja wie ich Hamburger ist, ich glaube, es gibt Unterschiede zwischen uns beiden, möchte ich deutlich betonen, und der jetzt auch konstatierte auf dem Verbandstreffen des Bundesverbands der deutschen Arbeitgeber, dass der Europäische Union wohl das Gaul durchgegangen, der Gaul durchgegangen sei. Ja, das ist richtig, das hätte man früher schon erkennen können. Lieferkettengesetz muss weg als Beispiel. Und wie gesagt, über das Heizungsgesetz nochmal, das ist eine diskretionäre Umsetzung in Deutschland von europäischen Richtlinien, keine Frage. Aber es ist eine Einzelentscheidung, die den größten Wohlstandsschaden in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 angerichtet hat. Über Nacht wurden Altimmobilien um 10, 20, 30% entwertet. Und das ist nicht kompatibel mit dem Thema Schaden abzuwenden. Wenn man normaler Arbeitnehmer ist und sein Leben lang gespart hat, um sein Häuschen abzuzahlen, in die Rente gehen will, um das als Reserve zu haben, später wegen Pflege oder was auch immer. Und plötzlich habe ich hier einen Wertverlust, durch den ich nicht selber verschulde, der durch die Politik, die Rahmensetzung stattfindet in der Form, dann wirft das Fragen auf, was Verantwortung und Demut vor Verantwortung in der Politik anbetrifft. Das geht so nicht. Und wenn dann dieser Minister noch sagt, ach, das war mein Test, ich wollte mal sehen, wie weit wir gehen können, dann bin ich atemlos, weil das die Negation des Begriffs Verantwortung ist. Ein Wirtschaftsminister hat nicht zu testen. Er hat Demut vor Verantwortung zu haben, vor Lebensleistung der Menschen, die latent in dieses System als Leistungsträger eingezahlt haben. Vor diesen Menschen insbesondere. Und das gibt es offensichtlich in Berlin in einem unterproportionalen Maß. Und das ist das Höflichste und Diplomatischste, was ich dazu sagen kann.
Lass uns doch kurz bei Deutschland bleiben, wenn wir da schon hingeschwenkt sind. Was würdest du denn jetzt anpacken? Also jetzt haben wir wahrscheinlich noch ein Jahr Ampel. Gut, jetzt können wir darüber rätseln. Halten die durch, halten die nicht durch? Aber das ist ja auch alles klein, klein. Die Frage ist ja, was gilt es zu ändern? Und vor allem, wie ist das überhaupt möglich? Also wenn man jetzt mal auf die kommende Wahl blickt, dann fragt man sich ja, was soll sich jetzt groß ändern? Wir schimpfen immer über die Ampel, auch zu Recht. Aber die Frage ist ja erstens, was ist davor lange schiefgelaufen? Und vor allem, wie soll man jetzt da den großen Wurf schaffen? Bleib mal optimistisch und sag mal, wir könnten den großen Wurf schaffen. Was würdest du anpacken? Was wären so deine Hauptstellschrauben, wo du sagst, Kanzler und Wirtschaftsminister Hellmeier in Personalunion würde da scharf rangehen?
Gut. Also erstens, ich bin Optimist und ich sage hier an dieser Stelle eins. Es ist nicht die Frage, ob wir diese Reformen machen, sondern wann wir sie machen. Wie viel Kollateralschaden wir zulassen, weil per Saldo, das wissen wir aus dem Beispiel Griechenland, irgendwann wird einem die Finanzierung entzogen für Unsinn. Was würde ich machen? Alles hängt am Thema Energie. Wir leben seit 300 Jahren in einem energetischen Zeitalter, ohne Energie geht nichts. Und es gibt nur ein Land, das sich so viele Eskapaden in dieser Politik geleistet hat wie Deutschland, begonnen mit Frau Merkel, Atomausstieg, übrigens unter Bruch des Rechts. Damit Bruch des Vertrauens gegenüber der Wirtschaft, weil wenn ich Investitionen mache, dann habe ich 20, 30 Jahre Zeitraum. Ich verlasse mich auf die Gesetze und wenn das ad hoc geändert wird, verändert sich die Berechnungsgrundlage für alle Investitionen. Und in der Folge damals, nach Fukushima, brachen bei uns die Investitionen weg. Ohne Investitionen sinkt der Kapitalstock, Summe der Unternehmen, die alle Einkommen für Staat und private Haushalte schaffen. Also, wir müssen an das Thema Energie ran. Und da hat die Europäische Union eine Steilvorlage gegeben und die Welt auch. Atomkraft im heutigen technologischen Zuschnitt ist eine Antwort im Rahmen der Energiepolitik, die global gegeben wird, ex-Deutschland. Und wir sind ja wieder nicht ehrlich. Im Zweifelsfall importieren wir Atomstrom aus anderen Ländern, sagen Hannemann, geh du voran. Das ist Symbolpolitik. Wir brauchen keine Symbolpolitik. Wir brauchen pragmatische Politik. Das heißt, das, was möglich ist, wieder ans Netz bringen. Und die neuesten Technologien, die übrigens viel umweltunschädlicher sind, das können auch kleine Atomkraftwerke sein, nicht so wie früher Stade oder Brunsbüttel oder wie auch immer.
Die großen Tech-Player forcieren das ja auch alle in den USA.
Exakt, also eine in der Verteilung der Etappe kleinere Anlagen, die aber, wie gesagt, das Thema Grundlast, und das ist für Deutschland von enormer Bedeutung, die Grundlastfähigkeit ist elementar, dass die gewährleistet ist. Denn wir sind der energieintensivste Industriestandort der westlichen Welt. Und wir erlauben uns ja eine Politik, die steht im diametralen Widerspruch dazu. Also Energie, pragmatisch agieren. Das heißt für mich auch, die übrig gebliebene Röhre Nord Stream 2 nutzen. Damit gesagt, nein, das geht gar nicht aus moralischen und geopolitischen Gründen. Kann ich nur eins sagen, sorry. Wir sind die einzigen Idioten, nicht als Schimpfwort, sondern im lateinisch-griechischen Sinne, geistiges Einzelgängertum, die keine pragmatische Politik machen. Japan importiert weiter über Sachalin Gas und Öl mit Discounts, hat damit komparative Vorteile als Wirtschaftsstandort. In den USA wurde weiter Uran importiert aus Russland. Sorry, das ist alles interessenorientiert und wir müssen interessenorientiert agieren. Und wir belügen uns wieder selber, Symbolpolitik, weil wir bekommen russische Moleküle. Nur eben über Antwerpen, ich weiß gerade, Wilhelmshaven, Hafentag, über Antwerpen oder über Spanien oder über Indien bei Öl. Das sind alles russische Energiemoleküle, nur wir bezahlen prohibitiv hohe Preise, die unsere Bürger benachteiligen und unsere Unternehmen und damit unseren Wirtschaftsstandort schwächen und unsere Zukunftsfähigkeit unterminieren. Also tut mir leid, hier müssen wir uns mal gerade machen und sagen, Interessen, wenn alle interessenorientierte Politik machen, nur wir nicht, wer ist der Verlierer? Und das sehen wir wieder im internationalen Vergleich. Aktuell IWF-Prognose, Europa fällt runter. Und das kann nicht Ziel unserer Politik sein, denn dort gibt es nur eine Verantwortung für jeden Minister, nicht für die Bundestagsabgeordneten, aber für jeden Minister, Schaden von diesem Standort abzuwenden, von den Bürgern, von den Unternehmen. Und daran messe ich sie. Also Energiepolitik im Sinne von Versorgungssicherheit, auch weil die USA uns klar gesagt haben, bei LNG, also ob das mittelfristig klappt, hat Biden gesagt, da haben wir eine andere Agenda. Vorsicht im Verlassen. Wir haben im Grunde genommen eine Energieabhängigkeit von Russland durch eine Energieabhängigkeit von den USA ersetzt. Die Russen haben immer geliefert, die liefern jetzt noch über Sucha 42 Millionen Kubikmeter. Also egal wie der Konflikt läuft, das stand nie zur Disposition. Pragmatische Politik, Versorgungssicherheit, Preispolitik, die müssen wieder stimmen. Und das sagen übrigens jetzt alle Verbände, BDI, BGA, BDA. Leider spät, ich bin so enttäuscht. Mario, ich muss ja sagen, also ich habe diese Themen und Risiken vor 2-3 Jahren alle an die Wand gemalt. Und ich wurde von diesen Leuten gedisst, bis zu diskriminiert. Ach, der Hellmeier mit seinen Weltuntergangsszenarios. Das hat damit nichts zu tun, das hat was mit Strukturen zu tun. Nächstes Thema, wir müssen von den Hochsteuern runter. Wir müssen wieder ins Mittelfeld. Das ist ein komparativer Nachteil.
Da wäre ein kurzer Einwand. Das ist, finde ich, interessant mittlerweile. Es haben sich viele ja zurückgehalten. Die, die raus sind, sprechen jetzt schon ein bisschen länger Klartext. Wir hatten ja Herrn Weimer, der da Habeck eine Standpauke gehalten hat. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Wir haben Herrn Wiedeking, der sich ausgekotzt hat über, ja, müssen jetzt nicht mehr die ganzen Konsorten erwähnen, schlecht ausgebildet und Co. Aber auch zum Beispiel ein Herr Bäte, CEO der Allianz, der jetzt nicht als Lautsprecher bekannt ist, hat vor kurzem bei Steingart im Podcast gesagt, so wie wir es im Moment machen, wird es nicht mehr lange funktionieren, also auf die Politik bezogen. Und zum Beispiel, er hat gesagt, 25% Lohnnebenkosten führt halt dazu, dass der nächste Arbeitsplatz möglicherweise von uns in Deutschland nicht aufgebaut wird, sondern irgendwo anders. Also das ist ja schon relativ Klartext für einen CEO der Allianz, der normal schon eher durch Diplomatie auffällt. Also das muss einem doch Sorge machen, oder? Wenn solche Herrschaften jetzt schon so deutlich sagen, so kann es nicht weitergehen.
Die Situation ist viel prekärer, als wir sie im Moment wahrnehmen. Und wir können heute sagen, ja, die PMIs, die Einkaufsmanager Sales, heute sind gerade wieder ein bisschen nach oben gegangen, fürs verarbeitende Gewerbe von 40,1 bis auf 42,6. Und nein, das ist nicht die Lösung. Wir haben ein strukturelles Problem. Und das strukturelle Problem wird jetzt von Bäte und Co. angesprochen. Was mich unendlich traurig macht, ist, dass wir das hätten viel vorher ansprechen müssen. Nehmen wir mal Nettokapitalflüsse. Deutschland hat seit 2013 Nettokapitalabflüsse in Höhe von 560 Milliarden Euro. Und die nehmen an Dynamik zu. In den letzten 3 Jahren waren es 300 Milliarden in etwa.
Also das ist Geld, das einfach woanders investiert wird?
Exakt. Das ist Nettokapitalzufluss, Kapitalabfluss. Und insofern ist das, was jetzt Bäte, Weimar, Wiedeking bringen, die haben mich alle allein gelassen. Ich habe lange vorher, das geht nicht um Heiligenschein, bitte nicht falsch verstehen. Es geht mir um die Sorge für dieses Land und die Zukunftsfähigkeit für die kommenden Generationen. Und das wurde alles nicht ernst genommen. Man saß opportunistisch auf dem Schoß, insbesondere Frau Merkel hat viel Verantwortung. Also die letzten 3 Jahre sind nicht die entscheidenden.
Ja, sie hat ja sicherlich am meisten Verantwortung,
exakt.
Oder? Sie hat ja
und
sehr, sehr, sehr lange
die CDU, CSU,
sehr wenig gemacht.
Moin. Und das da saß unsere Elite auf dem Schoß in Berlin. Und ich kann mich erinnern, das waren noch Zeiten bis 2017, Chefvolkswirtekreise, wenn man da kritische Themen ansprach, das war nicht en vogue. Nochmal, da reden wir von den Eliten, die nach vorne denken müssen um die Standortqualität zu bringen. Wir haben in der Euro-Defizitkrise allen anderen Ländern Reformen im Süden, Griechenland allen voran, die vorgeschrieben, jetzt auch aufgezwungen. Besser. Und was haben wir gemacht? Mario, ich gebe dir drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts. Wir haben sogar das Gegenteil gemacht.
Alles drei richtig.
Nochmal, wenn die anderen sich fitter machen und wir fetter werden, was ist da, und das habe ich damals gesagt, ich sage, Leute, das ist Aristoteles Struktur, das verändert sich. Ich habe nicht gesagt, wir fallen auf den letzten Platz, aber ich gesagt, wir werden zurückfallen. Mhm. Wollen wir das? Im Sinne der Zukunftsfähigkeit für kommende Generationen. Und diese Fragen sind nicht gestellt worden, da saß man opportunistisch auf dem Schoß der Politik in Berlin oder auch in Brüssel. Und das macht mich unendlich traurig, weil nochmal, wir brauchen noch in den Eliten Menschen, die nach vorne denken, die Risikokluster erkennen, sie benennen, dass man nicht erst in den Brunnen fallen muss, sondern dass man es nach Möglichkeit verhindert. Und da gibt es in unseren Eliten
aber jetzt
Defizite.
Ist ja zumindest mal anscheinend ja, jetzt das alles auf dem Tisch. Also das scheint jetzt nicht mehr geheim zu sein oder irgendwie eine, sagen wir mal, verrückte Meinung zu sein, sondern wir merken alle, okay, wir sind jetzt gerade nicht im besten Zustand und es muss was passieren. Wir haben aber natürlich auch fundamentale Probleme, die kann man jetzt nicht einfach so wegschnipsen, wie zum Beispiel die Demografie, unsere Rente, die ja schon auf der Intensivstation ist. Wir haben jetzt schon, glaube ich, 115 Milliarden Steuergeld, die jetzt schon jährlich da reinfließen, wird natürlich jedes Jahr mehr werden. Wir haben Bürokratie, wir haben Energie, die zu teuer ist.
Infrastruktur, die nicht funktioniert.
Infrastruktur, ja, das hat ja auch Herr Draghi vor kurzem vorgerechnet. Also der ist ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Der Investitionsbedarf ist enorm. Da stellt sich schon wieder die nächste Frage. Selbst wenn wir jetzt Geld draufwerfen, haben wir überhaupt so viele Handwerker? Also man merkt ja, man fängt irgendwo an und es gibt überall Probleme. Und ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen es gar nicht probieren. Aber wo fangen wir denn an?
Also nochmal, Energie ist das Wichtigste. Das nächste ist Clusterschonung. Also wir haben ein Ass im Arm und das ist wirklich einmalig. Das kommt aus der Gründerzeit 1871 bis 1914, diese Phase. Ganz viel, aber es gibt natürlich auch neuere Gründungen, die auch dazu beigetragen haben. Aber der Kern kommt aus dieser Zeit. Das ist dieser industrielle Sektor, der uns trägt. 28% der Wirtschaftsleistung sind durch den industriellen Sektor definiert. In den USA sind es 11, nur mal um die Bedeutung darzustellen. Und Hidden Champions. Wir haben 3.400 Hidden Champions auf der Welt. Davon kommen ca. 1.600 aus Deutschland. Wenn wir die Wirtschaftsräume Benelux, Schweiz, Österreich dazu nehmen, kommen wir auf 2.000. Es gibt kein besseres Wirtschaftscluster im Sinne effizienter Zulieferung auf höchstwertigster Ebene als dieser Wirtschaftsraum. Und der Grund, warum wir auch in der Vergangenheit dieses Thema hohe Bürokratie, hohe Steuern und so weiter, warum die Unternehmen das ertragen haben, hängt genau damit zusammen. Das ist die Primärkorrelation, warum die Unternehmen hier treu dem Standort geblieben sind. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt über die Energie, wo es kritisch wird. Und deswegen ist das energetische Thema zuerst zu beordnen und dann alle anderen hinterher. Infrastruktur, IT-Infrastruktur. Nochmal, bei Demografie müssen wir die Bürger ein bisschen auffordern. Also bitte demnächst Sex ohne Verhütungsmittel. Einfach mal Gas geben und sich drauf freuen und zuversichtlich sein. Ich bin ja ein Optimist. Also nochmal, wir werden es so oder so machen müssen. Je länger wir warten, desto härter wird es für die Bürger und die Unternehmen sein. Aber wir werden es machen. Aber wir haben ein Risiko. Dieses Cluster, von dem ich sprach, mit den Hidden Champions, da fallen im Moment die Räder raus. Unternehmen geben auf. Ich war letztens in Schwäbisch Hall, da waren auch welche. Die sind mit ihren Nerven am Ende. Und wenn wir das einmal verlieren, das kriegen wir nicht wieder. Das heißt, dann fehlen uns viele Zahnräder auch in der Verzahnung mit der Weltwirtschaft. Das ist auch der Grund, warum Deutschland jetzt schlechter läuft. Die Zähne brechen raus, weil das investiert wird.
Energiebürokratie ist es wahrscheinlich.
Energie jetzt ganz, ganz dramatisch spielt die Primärrolle. Nochmal, wir leben in einem energetischen Zeitalter. Das ist das A und das O. Und die anderen Themen kommen hinterher. Aber nochmal, wir müssen Steuern ins Mittelfeld bringen. Und jetzt kam Herr Habeck ja mit der Idee, wir machen wieder einen Sonderfonds auf und wir streuen einmal Milliarden über die deutsche Wirtschaft und das ganze Thema ist weg. Das geht gar nicht. Warum? Weil ich damit nicht die strukturellen Defizite, die unser Problem darstelle, bereinige, sondern ich streue Geld rein, das wird gerne genommen. Und wenn es einmal genommen worden ist, ist verpufft das. Das ist wie ein Einmaleffekt. Wir brauchen aber Multiplikatoreffekte, die uns tragen.
Wie kriegen wir das?
Das kriegen wir, indem wir diese strukturellen Defizite angehen. Und zwar so dramatisch, dass dagegen die Agenda 2010 ein milder Spaß war. Das Problem ist heute dramatischer als zur Zeit von Gerhard Schröder 2005. Da waren wir im Weltranking auf dem 25. Platz gefallen der Konkurrenzfähigkeit. In diesem Jahr sind wir auf den 24. Platz gefallen, nachdem wir auf dem 5. oder 6. Platz waren 2014. Und wir werden dieses Jahr, meines Erachtens noch, wenn wir nächstes Jahr die Statistik bekommen, dann werden wir noch weiter zurückfallen, wenn wir nichts machen. Und übrigens, das kam jetzt von, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube, war Herr Dulger, Arbeitgeberpräsident, bei den Kosten, also Konkurrenzfähigkeit hat viele Facetten, aber jetzt nehmen wir nur ein Thema raus. Bei den Kosten sind wir von 45 Ländern auf dem 44. Platz. Und das ist der Grund für diese Nettokapitalabflüsse. Also da müssen wir ran. Und das geht primär erstmal über das Thema Energie. Und da muss ein Versprechen der Politik kommen, dass man begreift, dass die Stabilität der Demokratie an der Stabilität der Ökonomie hängt. Mich, das sehen wir, das können wir historisch nachweisen. Überall da, wo Ökonomie verfällt, geht der Souverän in die politischen Ränder hinein. Wer was für Demokratie tun will in Deutschland, muss der Wirtschaft Zukunftsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit, Resilienz geben. Und ansonsten wird dieses Institut der Demokratie, für das ich ohne Wenn und Aber stehe, ich stehe für keine Partei, ich möchte das nochmal sagen, für keine. Ich bin weder links, rechts noch grün, sondern wir haben drei Produktionsfaktoren, Boden, Arbeit, Kapital. Und wenn es Verwerfungen gibt, brauche ich mal eine linke Politik oder eine rechte Politik oder eine grüne Politik. Weil wenn das im Gleichgewicht ist, diese drei Produktionsfaktoren, dann funktioniert Wirtschaft, dann wird Zukunft generiert. Mache ich also insofern niemals Helmer in der Partei sehen, sondern wir brauchen übergreifend eine konzertierte Aktion zwischen Wirtschaft, Politik, wo die Politik zugesteht, dass die Vernachlässigung des Themas Wirtschaft in den letzten 20 Jahren, Konkurrenzfähigkeit, Ausnahme Gerhard Schröder, aber in den letzten 20 Jahren, elementar zu allen Problemen beiträgt, die wir derzeit haben. Das ist das Kernproblem.
Wird sich da was ändern in einem Jahr?
Natürlich. Es wird sich was ändern.
Gut, dann wahrscheinlich unionsgeführt. Das ist jetzt keine wilde Spekulation.
Ich finde das immer lustig. Lass mich das einfach sagen, Mario.
Gerne.
Ich finde es so lustig, dass die, die dafür verantwortlich sind, das sind die staatstragenden etablierten Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne in den letzten 20 Jahren, die diese Probleme generiert haben durch ihre Politik, diskretionäre Politik, dass die jetzt sagen, wir wollen es jetzt wieder heile machen. Ja, ich traue es Ihnen zu, ich wünsche es Ihnen, ich wünsche dir das Bewusstsein dafür, die Notwendigkeit, aber es bedarf einer Sache, die elementar ist. Früher war ich ja ab und zu in Berlin noch dabei. Und dann wurden die damals, wir reden hier vom Zeitraum 2014 bis 2017, dann wurden die kritischen Geister, die richtigen Fragen stellten, in den Echokammern Berlins und Brüssels eliminiert. Die wollte man nicht haben. Und damit wurde Politik ideologisiert. Hat Ideologie Deutschland jemals gut getan? Wir können in die Geschichte schauen und die Antwort lautet nein. Wir brauchen Pragmatismus. Wenn Deutschland, wenn Europa pragmatisch geführt worden ist, realitätsnah, was die Weltentwicklung anbetrifft, dann waren wir ein Gewinn für uns und für die Welt. Wenn Deutschland ideologisch geführt worden ist, waren wir ein Menetekel für uns selbst und für die Welt. Und ich wünsche uns das nicht. Ich wünsche uns endlich mal, dass wir aus Geschichte lernen. Aber wer versteht schon viel von Geschichte heute in Berlin? Da gab es irgendjemand mal in den aktuellen Regierungsparteien auf die Frage, wer hat die soziale Marktwirtschaft erfunden? Da kam die Antwort SPD. Sorry, das sind Momente, da bekomme ich intellektuellen Würfelwurf nicht. Ich erwarte von Politikern, die sich um das Wohl und Wehe der Respublika kümmern, dass man zumindest rudimentär Wissen hat über die tragenden Elemente, die zum Erfolg Deutschlands in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte beigetragen haben. Das darf man erwarten, das ist eine Frage von Verantwortung.
Und das ist, glaube ich, auch mal der wichtige Punkt. Du hast vorher gesagt, du bist Optimist. Es ist vielleicht jetzt auch egal, weil welche Partei dann, das heißt, es ist nicht egal, welche Partei regiert, aber es wird ja immer so getan nach dem Motto, ja, die CDU hat es verbockt und ich glaube, da können wir auch mitgehen. Aber du hast gerade gesagt, es ist natürlich auf der einen Seite befremdlich, wenn die sagen, ja, wir haben jetzt viel Mist gebaut, wir machen es jetzt besser. Aber es spricht ja grundsätzlich auch nichts dagegen. Also du hast gerade gesagt, Pragmatismus, es ist ja eigentlich klar, was zu tun ist. Und warum sollen sie es nicht einfach umsetzen? Also man muss ja vielleicht auch mal raus aus diesem, oh, die, wir schaffen das sowieso nicht. Also einfach machen. Du bist
schuld, sondern gibt
einfach machen. Ja, genau. Ja. Und dann muss natürlich geliefert werden. Das ist klar. Also das ist wahrscheinlich auch jetzt die letzte Chance. Und zwar riesig
geliefert. Ja. Und dann bitte die Wirtschaft mit reinholen. Ernsthaft, nicht Wirtschaft als Gegner wahrnehmen, sondern die Wirtschaft als Kontributor für nachhaltige Stabilität in der Gesellschaft, in der Politik, in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Denn es geht nicht ohne Wirtschaft. Punkt. Und das lernen wir ja gerade im Moment auf die harte Tour. Und noch einen Punkt nach vorne. Investitionen sind ganz wichtig, weil sie erhalten den Kapitalschock. Wir haben Abschreibungen auf die Anlagenmaschinen. Wir brauchen allein um den Kapitalstock als Basis für alle Einkommen, Staat und private Haushalte, brauchen wir mindestens so viel Ersatzinvestitionen wie Abschreibung. Leider sind die Investitionspläne für die nächsten 3 Jahre der Unternehmen durch. Natürlich kann sich am Rande etwas ändern, das ist aber nicht das Elementare. Das heißt, es geht hier darum, dass wir das Vertrauen, das so zerrüttet ist wie nie zuvor zwischen Wirtschaft und Politik gegenüber der Wirtschaft, mit einer Überdimensionierung versuchen müssen, zurückzugewinnen. Und das sind physikalische Gesetze der Ökonomie und der Psychologie. Und deswegen, das wird erfordert einen großen Wurf. Und nochmal, ich bin Optimist, wir werden das am Ende hinbekommen, aber wir müssen schnell reagieren. Jeder Tag, der vergeht, bringt weiteren Blutverlust und erschwert das Projekt ultimativ am Ende erfolgreich umzusetzen.
Investmenttechnisch, wir haben jetzt viel über Energie gesprochen, ist das vielleicht die Branche schlechthin für die nächsten 10, 20 Jahre, wenn wir jetzt mal schauen, was sich da tut, dass die Welt ja hungrig nach Energie ist, vor allem das Thema KI ist ja sicherlich nur ein Baustein, da wird noch viel mehr kommen. Ja. Ist das spannend und auch natürlich das Thema Infrastruktur. Also da wird ja, wenn man sich nur Europa anschaut, was da gemacht werden müsste, ob es dann kommt, hoffen wir es mal, sind das zwei Bereiche, die eigentlich auf der Hand
unverzichtbar
auf der Hand liegen?
Sie liegen auf der Hand. Nochmal KI, ich betone es immer wieder, ist für mich ein größerer Umbruch als Internet. Das wird sich sukzessive, aber potenziell weiterentwickeln. Und das ist gut so, weil das entlastet auch bezüglich Demografie. Dann kann man vielleicht immer mal über Maschinensteuer nachdenken. Aber bitte nur global, nicht solitär, sondern das muss global abgestimmt sein, sonst gibt es wieder Standortnachteile. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das sind Bereiche, wo ich absolut Zukunftsfähigkeit sehe. Aber ich bleibe dabei, auch die Old Economy, wir müssen das alles produzieren. Das heißt, Anlagen, Maschinenbau, das wird bitter notwendig sein. Und insofern breit gefächert, aber Energie spielt eine ganz, ganz elementare Rolle. Und Technologie, ja. Mobilität auch weiterhin. Ich habe das war sehr kontrovers diskutiert. Ich habe ja sehr frühzeitig gesagt, das Verbrenner aus steht vor dem Aus. Das steht vor dem Aus. Punkt. Das wird passieren. Aber die Antwort ist, dass wir ein sehr breit gefächertes Angebot haben müssen. Von E-Mobilität bis zu Verbrennern. Und die Antworten liegen in der Technologie. Ich bin gerade konfrontiert mit einem Projekt Methanol. Da kann man alles bis auf PVC, aber alle anderen Kunststoffe verarbeiten und Methanol gewinnen. In Amerika wird ja auch mit Ethanol werden Autos betrieben. Und damit können wir eine unfassliche optimierte Grundstruktur reinbekommen, weil Müll, der ansonsten, ich kann jeden Müll nehmen, bis auf PVC, reines PVC. Bioabfälle, alle Formen von Abfällen und generiere damit einen Rohstoff. Das ist so grün, diese Politik. Und wir sind gerade an diesem Thema dran. Ich beschäftige mich ja gerne auch mit Themen außerhalb von Volkswirtschaft und Geopolitik, Geowirtschaft und Finanzmärkten. Sensationell. Und ich werde demnächst den Versuch machen, dass wir mit BDA, BDI, einigen deutschen Großkonzernen uns diesem Projekt annähern und sagen, ist das vielleicht ein weiterer Baustein, um eine Unabhängigkeit zu bekommen, gleichzeitig ein Grundproblem, das wir haben, Müll zu lösen. Und das steht in den nächsten 2 Monaten auf der Agenda.
Deswegen, aber ist das ein Projekt von dir? Wo du quasi
ein Ingenieur ist auf uns zugekommen. Mhm. Ich habe noch einen sehr guten Freund, der sehr gut vernetzt ist. Und wir stoßen sowas immer an. Bisher war das noch nicht erfolgreich bei den Projekten, die wir gemacht haben, die übrigens alle sensationell waren und auch Tragfähigkeit in sich gehabt hätten, weil es politisch nicht gewollt war. Danke Berlin für nichts. Und da ging es um Dieseltechnologie als Beispiel. Aber ich bringe das nach vorne und dran. Mario, siehst du, ich bin 63, ja. Aber ich sprudel förmlich über, weil ich möchte Lösungen. Ich möchte, dass wir wieder das haben, was wir mal, sagen wir, im Juli 1914 hatten. Was hatten wir im Juli 1914? War Kaiserreich, ja, keine Demokratie, Mist. Aber zu dem Zeitpunkt war Deutschland der 90% aller Wissenschaftsfelder führend und deren industriellen Anwendung. Das ist im Grunde genommen ja die Basis, von der wir bis heute noch leben, zu großen Teilen. Also nach vorne denken. Lösungen nicht in Verbotspolitiken zu finden, sondern in Technologie. Daran waren wir damals spitze. Und das ist dieser positive Geist, also weg das Depressive, was wir an uns haben. Ich so, Gott, nichts verändern. Nein, wir müssen verändern, weil die Welt verändert sich um uns herum auch. Und wer dann stehen bleibt, ist der Verlierer. Punkt. Nein, nach vorne gehen. Lust auf Projekte haben. Und falls jemand vom BDI von ganz oben zuhört oder BDA, meine Telefonnummer ist erhältlich, überall anrufen. Das Ding wollen wir jetzt langsam anschieben, weil damit können wir auch dem Standort Deutschland wieder richtig Füße verleihen.
Sehr schön. Du bist mittendrin, 63 ist doch kein Alter. Ah. Herr Merz geht scharf auf die 70 zu und...
Gut, ich rauche. Ich bin auch dem Leben ansonsten durchaus sehr zugeneigt. Also wenn ich gehe, später nicht zurück als ungebraucht.
Helmut Schmidt hat ja auch, auch ein stolzes Alter erreicht. Lass uns noch kurz Richtung Geopolitik kommen. Das ist auch ein spannendes Thema. Vielleicht ganz kurz zum Thema Trump. Da gibt's ja, das hast du auch schon vor Wochen schön beschrieben, als Janusköpfigkeit, glaube ich. Also es gibt ja auf der einen Seite die Hoffnung, Dealmaker Trump beendet das in der Ukraine. Auf der anderen Seite Nahostkonflikt, da kann man es auch anders sehen. Also wie schätzt du das alles ein? Und vielleicht kriegen wir mal so ein grobes Puzzle von dieser Geopolitik. Wie schätzt du das ein?
Also für mich ist erstmal alles das, was wir an virulenten militärischen Konflikten haben oder paramilitärischen Konflikten oder Regime-Change-Politik oder Sanktionspolitik, Ausdruck dessen, dass der Westen in einer Schwächephase steht. Das habe ich in meinem Buch Endlich Klartext damals schon beschrieben, 2008 veröffentlicht, gesagt, der globale Süden wird wachsen Richtung 70%, da stehen wir als Basiskaufkraftparität. Und das geht jetzt noch weiter Richtung 80%, da wo wir 1980 als Westen standen.
Aber ganz,
und alle
ganz
diese ganzen Konflikte sind Resultat daraus. Die Sanktionspolitiken, Barrechtsgrundlagen, Wirtschaftsfinanzkriege, Hybrid. Da versucht der Westen eigentlich einen Status zu erhalten mit Maßnahmen, die nicht kompatibel sind mit unserem Wertesystem. Das ist das Erste. Jetzt kommen wir aber zur Bewertung explizit. In der Tat, bei Donald Trump ist die Wahrscheinlichkeit des Endes des Ukraine-Krieges hoch. Sie wächst sowieso, weil im Moment sich die, wenn wir keinen Weltkrieg wollen, verschlechtert sich die Situation der Ukraine latent im Moment militärisch. Und das Land blutet aus. So wie Afghanistan ausgeblutet ist, wie Libyen ausgeblutet ist, wie der Irak ausgeblutet ist. Da gibt es, und das tut mir für die Menschen unendlich leid. Das heißt, die Notwendigkeit, dass wir dort jetzt irgendwann eine diplomatische Lösung finden, ist sehr, sehr hoch. Der Nahe Osten macht mir enorme Sorgen. Wenn sich dieser Konflikt ausweitet auf die Gesamtregion, das steht im Raum.
Also auf Iran?
Iran, dann auch eventuell Türkei. Nochmal, wenn das einmal richtig in Fahrt bekommt, dann kann das viel weiter als nur Iran, Israel, Türkei, Syrien gehen, sondern dann reden wir von Jordanien, dann steht die gesamte Energieversorgung, wir leben im energetischen Zeitalter, der Welt zur Disposition. Dann sind die Länder übrigens USA, Kanada, die self-sufficient sind, die eine Autarkie haben zu größten Teilen, sehr gut aufgestellt.
Das wollte ich nämlich
Russland
vorher sagen,
wir
sprechen immer über den Westen, aber muss man nicht die USA und Europa vielleicht nochmal,
allein schon sehen.
Die USA sind ein Ölland. Ja.
Also Europa würde dramatisch unter die Räder kommen. Mhm. Und dann sind alle Hoffnungswerte, die wir gerade hier optimistisch beschrieben haben, stünden, wenn der Nahe Osten wirklich brennt, zur Disposition.
Aber wie geht man jetzt damit um? Also wir haben da ja einen Konflikt, der wird sich jetzt nicht einfach wegwischen lassen. Also die Frage ist ja, vielleicht ist die Konfliktlösung, vielleicht ist das Wunschdenken. Die Frage ist ja eher, wie dämmt man das ein? Wie kriegt man das in den Griff? Oder beziehungsweise wie heizt man es nicht weiter an? das ist doch ein, ich will nicht sagen, unlösbares Thema, aber ein sehr, sehr schwieriges, oder?
Also in meinen Augen wird das in Washington entschieden. Europa spielt dabei gar keine Rolle mehr. Europa hat sich außenpolitisch eigentlich aufgegeben. Also es interessiert nicht, was wir zu sagen haben. Und insofern sind wir hier, werden wir nicht mitbestimmen können. Wir können am Rande versuchen, Einfluss auszuüben, ja. Aber entschieden wird das meines Erachtens in Washington, in Tel Aviv. Und dann wird man sehen müssen, welche Rolle Peking und Moskau spielen können. Und auch Saudi-Arabien.
Wo siehst du da die Interessen?
Also die Interessen in Peking, Moskau, im arabischen Raum sind die Zwei-Staaten-Lösung. Saudi-Arabien sogar, sagt sogar Grenzen 1967. Und wir müssen uns im Westen einmal hinterfragen, wenn wir Glaubwürdigkeit auch im globalen Süden wieder gewinnen wollen, die wir verspielt haben, zu größten Teilen. Auch wenn ich sagen müssen, wenn wir über Völkerrecht reden, dann bitte nicht asymmetrisch, sondern symmetrisch. Und bitte nicht anfangen bei diesem Terrorakt der Hamas, sondern das Gesamtkonstrukt betrachten. Das ist nochmal für Historiker ist das ganz wichtig. Also alles hat Vorgeschichten. Also wir brauchen eigentlich ein Sujet, wenn wir dieses Problem lösen wollen. Von Mandatsgebiet 1946 Großbritannien bis heute und sagen, okay, das ist nicht weiß-schwarz. Wir versuchen nochmal auch medial und politisch hat man häufig das Bild des weiß-schwarz. Das sind die Guten, das sind die Bösen. So funktioniert Geschichte nicht und funktionierte nie, sondern es ist immer eine Melange von Grautönen. Und die Melange der Grautöne erlaubt dann die Kunst der Diplomatie, um erstmal Vertrauen zu schaffen, das ist das Erste, eine gewisse Empathie und dann potenzielle Lösungen auf dieser Basis aufzubauen. Und meines Erachtens stehen Peking, Moskau, der arabische Raum für diesen Ansatz und ansatzweise nochmal auch Europa, wenn wir mal sehen, was die spanische Regierung macht und so weiter. Es gibt ja keine homogene Position für diesen Konflikt innerhalb der Europäischen Union. Dann gibt es meines Erachtens Lösungsansätze und ich stehe für die Zwei-Staaten-Lösung. Ich stehe für Israel. Meine Frau hat ein Teil jüdisches Blut und nicht deswegen, aber das bedeutet aber nicht, dass man nicht eine kritische Grundhaltung auch trotz alledem haben kann. Zwei-Staaten-Lösung ist am Ende auch unter Humanismus-Gesichtspunkten das Einzige, was gangbar ist. Aber eine echte Zwei-Staaten-Lösung, wo es auch eine Souveränität für ein Palästina, in welcher Form es dann auch immer entsteht, gibt, wo nicht Dritte über das Land bestimmen und nur eine vermeintliche Souveränität besteht. Denn das hatten wir, wenn wir mal uns die Geschichte anschauen, seit 1946, dann gab es dort nie eine echte Souveränität, die auch wirklich Entwicklung unabhängig von Finanzierung durch den Westen und durch andere ermöglichte.
Wie zuversichtlich bist du da? Also gut, wir können jetzt, glaube ich...
Ich glaube an den Menschen, ja. Ich glaube an den Humanismus und ich glaube, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass mehr auf dem Spiel steht, als im Moment in der Wahrnehmung medial und politisch der Öffentlichkeit zugestanden wird. Und diesbezüglich bin ich optimistisch, dass wir dieses Szenario verändern können. Ich bin und bleibe ein Optimist, ich bleibe ein Humanist, ich glaube an das Gute. Also ich habe blaue Augen, ich bin blauäugig, kann man ja auch sagen, verbindet man mit Naivität. Naivität habe ich vielleicht bis zu einem gewissen Grad, sage ich ganz offen. Aber hätte ich sie nicht, könnte ich ja nicht mehr an das Gute glauben, bis zu einem gewissen Grad, sage ich. Ich möchte mir das erhalten, ich möchte, wenn ich das verliere, dann würde ich Nihilist. Und das ist nicht meins.
Das muss nicht sein. Kommen wir langsam zum letzten Teil oder Richtung Ende. Über die BRICS müssen wir aber noch sprechen. Da gibt's ja spannende Themen. Wir haben ja heute schon drüber gesprochen, über den globalen Süden, der immer mehr Einfluss gewinnt oder auch Einfluss gewinnen will. Das ist ja auch natürlich so ein Grundkonflikt, den es gerade gibt, der Hegemon USA, der ja auch vor Kraft kaum laufen kann. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Man hat die mächtigsten Unternehmen der Welt. Man ist natürlich bei der Rüstung nicht schlecht aufgestellt. Man hat natürlich auch noch Rohstoffe. Also man hat eine starke Position. Auf der anderen Seite wollen natürlich auch andere Länder ja, weiter aufstreben. Wie schätzt du die BRICS ein? Also es wird ja viel darüber gesprochen, auch über Währung und Co. Ist das wirklich realistisch? Oder ist es dann trotzdem, sagen wir mal, viel heiße Luft, die da gerade debattiert wird?
Es ist keine heiße Luft. Und ich finde es sehr gut, dass bei dem aktuellen Treffen in Kasan keine mutigen, übermütigen Schritte gegangen werden, sondern dass man konsolidiert. Das ist die erste Regel, wenn ich eine Struktur aufbaue, nicht einfach euphorisch ins Wachstum gehen und damit auch Erwartungen wecken, die man gar nicht erfüllen kann, sondern peu à peu strukturiert vorzugehen. Wenn wir uns anschauen, Anteile an der Weltwirtschaft liegen jetzt so um die 35 und 40% bei den aktuellen Mitgliedern, Basiskaufkraftparität, das ist bedeutend, Anteile an der Weltbevölkerung enorm hoch. Und das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass 150 Länder, es gibt 193 in den Vereinten Nationen, Interesse daran haben, mindestens zu kooperieren oder Teil des Ganzen zu werden. Und was ist das? Das ist ein Misstrauensvotum gegen den Westen. Nichts anderes. Die sagen, wir haben vom Westen und der Politik, wie sie geführt worden ist, die Nase voll. Beispiel. Dem deutschen Mediennutzer ist gar nicht bewusst, dass wir in den letzten zwei Jahren zwei Regime-Changes hatten. Einmal in Pakistan und einmal in Bangladesch. Darüber wird nicht berichtet, weil das natürlich nicht in unser Narrativ von Weltordnung und Völkerrecht passt. Aber sorry. Das findet statt. Und der globale Süden sieht all diese Dinge. Das hat selbst Kanzler Scholz im Mai 23 gesagt. Die asymmetrische Anwendung in Berlin. Das ist bei meinen Vorträgen immer dabei, ein Slide. Da habe ich seine Worte genau drauf. Die asymmetrische Anwendung des Völkerrechts ist einer der Gründe, warum der globale Süden sich vom Westen abwendet. Ich wünsche mir nur, dass die Bundesrepublik Deutschland das dann auch mal in Politik umsetzte und nicht in der Wahrnehmung Teil dieses Apparats ist. Das wäre dann eine eigenständige Außenpolitik. Also von daher, BRICS ist wichtig. Ich finde es gut, wie gesagt, dass man sehr selektiv vorgeht in der Erweiterung. Und was sie machen ist, ich hatte eingangs ja schon gesagt, dass einmal die Quantität des globalen Südens, was Wirtschaft, Anteil an der Weltwirtschaft, Basiskaufkraftpriorität anbetrifft. Das andere ist der qualitative Aspekt, dass sie heute in einer Durchschnittsbetrachtung qualitativ besser dastehen als der Westen. Und was jetzt passiert ist, dass sukzessive ein Organigramm aufgebaut wird. Und es stehen ja schon Teile. AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, Alternative zur Weltbank. NDB, New Development Bank, Alternative zum IWF. Die arbeiten alle schon. RCEP, das größte Freihandelsabkommen der Welt. Größer als Europäische Union. Vor RCEP war es die Europäische Union. Aber ohne Eingriff in die nationale Gesetzgebung. Das ist der Unterschied. Einfach nur Zölle weg, Rigiditäten eröffnet Wachstum. Dann hatte ich eben die Technologie gebracht. Ja, da führt China weltweit. Was meinst du, wer spioniert? Wir sagen mal, die bösen Chinesen spionieren immer. Wer spioniert heute wohl, wenn diese Maßgabe vom ESPE-Institut stimmt, 37 Felder der wesentlichen Wissenschaften, wer spioniert wo? Wir dort, kann ich nur sagen. Aber noch etwas, auch dazu, man sagt, wie schlimm das ist. Deutschland hat spioniert in Großbritannien damals, als die Weltmacht waren. Das ist die Grundlage übrigens für unsere Wirtschaftsstruktur. Japan hat es nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Ich denke an Canon, also wir waren mit jener Optik und die ganzen Sachen weltweit führend und weg. Also das passiert immer und immer wieder. Das werden wir nicht vollständig verhindern können. Dann gilt es halt immer noch vor der Kurve zu sein, in der Entwicklung, vor den anderen. Und das heißt Anstrengung, das heißt Wissen, Wissensgesellschaft. Und nicht wie jetzt, Bildungsniveau Deutschland innerhalb der Europäischen Union. Ja, du wolltest mir sagen, Volker, das ist nicht so schlimm, wir sind vor Rumänien. Aber nur noch vor Rumänien, das ist das Problem. Also da müssen wir wieder Lust haben, Wissen ist Macht und Unwissen ist Ohnmacht. Und dann bin ich, wie gesagt, guter Dinge. Aber BRICS, nochmal, sie geben sich jetzt Strukturen, das ist ein langfristiger Prozess. Wir denken immer sehr kurzfristig im Westen. Und denken, je schneller, desto besser. Nein. Da muss ich mit solider Naht nähen, nicht wie wir in der Europäischen Union oder Eurozone, wo wir Länder reinlassen, die nicht reingehören und dann brechen irgendwann die Nähte in Krisenszenarien. Die gehen peu à peu vor, die spielen konfuzianisches Schach. Und was spielen wir? Poker?
Poker? Oder?
Das ist jetzt provokant.
Jetzt wollte ich ein Stück Poker sagen, auch du ja vorher aufgerufen hast zu mehr Kindern.
Nein, aber im Ernst, auch wir haben strategisches Denken. Aber das strategische Denken ist weniger in Brüssel und Berlin oder Paris der Fall, aber definitiv in Washington, definitiv in London. Teilweise Skriptgeber auch mit den USA zusammen, sollte man nicht unterschätzen. Und insofern wünsche ich Kontinentaleuropa endlich einmal Thinktanks, die wirklich denken, nachdenken, aus Geschichte lernen, Mustererkennung, definieren, wo wir eigentlich in Europa wirklich hinwollen. Und das ist nicht nur die Grünwoke-Agenda, bitte, sondern wir brauchen den Unterbau der Ökonomie. Und dann einen Plan entwickeln und diesen Plan konsistent verfolgen. Und ich glaube, dann wird sich das Bild auch der Wahrnehmung der Europäischen Union wieder verbessern. Es muss Politik für die Menschen vor Ort, für die Unternehmen vor Ort, vor den Standort gemacht werden. Das macht jedes Land. In Amerika ist America first. Das heißt es in Moskau, das heißt in Beijing, das heißt in Saudi-Arabien, überall.
Warum zeigt sich das dann nicht so wirklich an den Märkten? Also theoretisch sollten die ja effizient und rational sein. Gut, China hat sich jetzt dieses Jahr erholt, aber eigentlich müsste doch da verdammt viel Kapital hinfließen oder schon auch in den letzten Jahren geflossen sein, oder? Wenn die so viel richtig machen.
Die gesamte BRICS-Geschichte wird geopolitisch unterbunden und das da spielt dann eben der Finanzsektor eine große Rolle. Wo ist der Westen führend? Militär? Zumindest zu größten Teilen, was Quantität anbetrifft. Über Qualität können wir schon wieder diskutieren mit Kindschal aus Russland oder sonst was. Wir dominieren noch das Weltfinanzorganigramm. Das wird aber dünner. Und wir haben die großen Kapitalsammelstellen dieser Welt. Und die sind in den letzten 14 Jahren, 16 Jahren, immer mehr vereinnahmt worden von der Politik. Das heißt, ich habe das in meinem Buch, endlich Klartext, muss ich mal sagen, dargestellt. Mhm. Da gibt es die Working Group on Financial Markets unter Ronald Reagan, alles auch belegt, eingeführt. Und damals war es, glaube ich, O'Neill, der Finanzminister, der sagte, ja, wir sitzen zusammen mit der Zentralbank, der Treasury, den großen Wall Street Banken, der Aufsicht etc. pp. In einem System der funktionierenden Freiheit müssen die sich gegenseitig kontrollieren. Nein, die sitzen zusammen und machen eine Common Agenda. Das hat er so öffentlich gesagt. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt, dass also im Endeffekt auch nach den Erfahrungen jetzt mit russischen Assets, mit den Sanktionen, da haben viele Leute viel Geld verloren, dass damit eine Einschüchterung stattfindet, dass die privaten Investoren sagen, da laufe ich das Risiko bei China, wenn ich dort investiere, dass mein Geld plötzlich auch nicht mehr verfügbar ist oder mein Kapital. Und die großen Kapitalsammelstellen haben sich eben zu großen Teilen daraus zurückgezogen. Ich kann nur eins sagen, bei China wird es nicht funktionieren wie bei Russland, weil China eine viel zu integrale Grundfunktion in der Grundversorgung der Weltwirtschaft hat mit elementarsten Gütern. Dennoch können wir es nicht ausschließen.
Aber du bist eher bullish. Also jetzt investmenttechnisch muss man aus deiner Sicht in China investieren. Es ist ja auch immer die entscheidende Frage, wenn man sich mal die Weltwirtschaft anschaut oder auch natürlich amerikanische Unternehmen, wie viel Umsatz die zum Beispiel in China machen. Zum Beispiel Qualcomm, über 50%. Also man kann ja, oder auch bei LVMH sehen wir jetzt Luxus, wie das ins Kontor schlägt. L'Oreal, europäische, westliche Unternehmen, die dort viel Umsatz machen. Also muss man in China aus seiner Sicht direkt investieren oder ist man sowieso in China investiert? Also
man sollte nicht einfach nur durch das Raster länderspezifisch schauen, sondern man muss schauen, wenn ich heute Top-US-Unternehmen, Qualcomm oder so, wie auch immer, wenn die investiere, bin ich automatisch in China dabei. Und darüber hinaus empfehle ich Portfolien, wo man den asiatischen Sektor, das ist der Impulsgeber der Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft, IWF-Prognose, wächst mit 3,2, Europa mit 1,7, 1,8, der globale Süden mit 4,2. Aber Asien ist der Teil, der den größten Wachstumsimpuls setzt, mit ungefähr 5,2%. Und das macht schon Sinn, sich dann dort auch zu engagieren. Jetzt gerade, wir haben jetzt die erste Aufwärtsbewegung gesehen, Punkt, ja, aber es muss verdaubar sein. Das heißt, angenommen, das ultimative Negativszenario tritt ein, dann darf mich das in meiner Asset Allocation nicht zerstören. Das heißt, China, Hongkong mit Anteilen 3, maximal 5% des Portfolios. Punkt.
Okay, und sonst, klar, wenn jetzt irgendwas Größeres schiefgehen sollte, Nahosten, Angriff auf Taiwan, dann wird es wahrscheinlich sowieso die Weltwirtschaft durchschütteln, oder? Du hast vor kurzem gesagt, hier dann schüttelt es, wenn das passiert, wenn das schief geht, dann, jetzt muss ich mal korrekt schauen, dann schüttelt es hier alle Depots durch, weil wenn das passiert, werden alle Aktiendepots beben. Also so ein Super-GAU kann man sowieso, außer vielleicht noch mit Gold, nicht abfedern. Ja. Oder?
Und Taiwan nochmal. Das fand ich ganz interessant jetzt bei der IWF-Statistik. Im aktuellen Report World Economic Outlook per Oktober stand bei Taiwan chinesische Provinz dahinter. Und das ist Völkerrecht seit 1973. Ich habe jetzt die UN-Resolution nicht mehr im Kopf, sorry die Nummer, aber das ist Völkerrecht. Und ich sage Folgendes. Im Moment wird dieses Thema hochgekocht. In dem Moment, wo die USA die größten Teile der Halbleiterindustrie, und da ist Taiwan ein ganz wunder Punkt der Welt, weil sie um die 60% aller Halbleiter produzieren, wo die Produktion aus Taiwan heraus verlagert ist zu einem Anteil, dass es für die USA und den Westen nicht mehr diese Abhängigkeit gibt, wird der Westen Taiwan fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und ich möchte an der Äußerung gemessen werden. Und alle Sonntagsreden jetzt über Demokratie und Freiheit sind dann wieder obsolet. Wie man 1973, Formosa war Teil der Vereinten Nationen. Und der Westen hat Formosa gesagt, und tschüss, wir haben andere wirtschaftliche Interessen mit China. Und man hat Formosa, das heutige Taiwan, fallen lassen. Was hat man mit den Kurden gemacht im Irak? Solange sie nützlich waren, war man an deren Seite und dann hat man sie fallen lassen. Und das ist eben das, was Henry Kissinger sagte. Manchmal ist es gefährlicher, die USA als Freund zu haben, als Feind. Das heißt, diese Werte, die wir uns vorgeben, die leben wir nicht konsistent seitens der USA. Und das unterminiert am Ende den Status, vor dem der gesamte Westen auftritt. Dann sind wir wieder bei Herrn Scholz, Merz oder Mai 2023 in Berlin, was ich vorhin schon ansprach.
Volker, sehr spannend. Danke dir für den Klartext. Kommen wir abschließend zum Fazit. Trump wird die Wahl gewinnen aus deiner Sicht, ist leicht vorne. Es wird sicherlich eng, aber du rechnest mit Trump. Ja. Und das wird eine bombastische Woche. 5.11. US-Wahl, 7.11. kommt die Fed mit einer vielleicht Zinssenkung, vielleicht auch einer Zinspause, das werden wir sehen. Und am 13.11. kommen dann Inflationszahlen aus den USA. Danach, wo glaubst du, wo führt der Weg hin bis Jahresende an der Börse? Bist du eher Bulle oder du hast gesagt, du willst den Puls genau messen?
Also bis zum Jahresende wird es, glaube ich, schwierig, weil Trump wird sofort loslegen. Also nochmal, die Amtsübergabe ist im Januar. Also er kann nicht sofort loslegen, aber er wird verbal loslegen. Und dann wird, glaube ich, das Angstszenario größer. Also für mich ist die Woche vor der Präsidentschaftswahl fange ich an, wirklich extrem zu fühlen. Nochmal, ich hatte eben schon gesagt, Markttechnik enorm weit oben, das signalisiert, seid aufmerksam. Ich tue mich schwer, jetzt zu sagen, im Jahresende stehen wir höher als derzeit. Das Risiko ist, dass wir eine Korrektur sehen. Und wie weit kann die gehen? Maximal 15%. Aber wir fühlen den Puls. Ich lege mich jetzt also nicht fest. Aber wenn du mich zwingst, wie gesagt, zu sagen, sind wir am Jahresende höher als derzeit, dann sage ich...
Dann zwinge ich dich.
Nein.
Die Vorsicht spricht ja fast schon wieder für eine Jahresendrallye, oder?
Genau, Hansiade. Also wenn Vergangenheit, letztes Interview im August, Prolog ist, dann haben wir einen höheren. Weil da kommt der Hansiade Kaufmann in mir durch, wo ich sage, man an Gewinnmitnahmen ist man nie gescheitert. Im Gegenteil scheitert man.
Und wenn es diesen Dip wirklich geben sollte, sagen wir mal 10, 15 oder vielleicht sogar 20%, das wäre dann eine Riesenkaufchance oder...
Ja, wieder.
Oder ist dann was richtig schiefgegangen?
Wenn Systematiken in der Welt zusammenbrechen, gibt es einen Fokus auf reale Werte. Und das könnte eben auch diese Skepsis von mir vielleicht unterminieren. Fakt ist, der Westen ist bezüglich der Systematik, die wir haben, unter Bonitätsgesichtspunkten auf einem absteigenden Ast. Und in Ländern, in denen wir große Probleme haben, nehmen wir jetzt mal Argentinien als Beispiel unter Milei. Der Wahl hat sich verdreifacht. In der Türkei, als die Hyperinflation war, haben die Aktienmärkte die Inflation geschlagen. Und das sollte man immer im Kopf haben. Also reale Werte, deswegen Fokus in die realen Werte, ja, in Schwäche immer wieder investieren. Dort findet Zukunft statt, dort findet der Technologieaufbau statt, dort aber starke Unternehmen bitte. Also nochmal, wenn man in Startups investiert, ist das ein ganz anderes Risikoprofil, aber in starke Unternehmen, die Geschäftsmodelle haben, die tragfähig sind, die Managements haben, die vertrauenswürdig sind. Ja, eindeutig.
Und eine letzte Frage noch, du hast vorher schon angesprochen, das Verbrennerverbot wird vielleicht zurückgenommen und du bist Optimist, glaubst, dass wir es dann doch hinbekommen, dass ja, wir die deutsche Wirtschaft wieder fit kriegen.
Ja.
Sind das dann gerade Chancen, was sich bieten bei unseren alten Dickschiffen wie VW, Bayer, BASF? Oder glaubst du eher, dass vielleicht was Neues entstehen wird? Wie schätzt du das ein?
Es wird auch was Neues entstehen. Also erstmal, ich sagte selber, wie dieses Methanolprojekt und sonst wie, vielleicht kriegt es Füße. Aber diese Dickschiffe brauchen wir weiter. in der Grundversorgung auch der Weltwirtschaft. Weil hier im BASF ist der größte Chemieproduzent der Welt, ja. Wenn wir die Hausaufgaben nicht machen, wird immer mehr verlagert in andere Länder hinein und wir werden sehen, andere Länder sind pragmatischer. Dann fällt dort, dann können wir in Europa ein Verbrennerverbot haben, aber vielleicht nicht im Rest der Welt. Also die Möglichkeiten sind alle da und diese Möglichkeiten sollte man sehen. Deswegen ist eine Buy-the-Dip-Strategie richtig. Und nochmal pragmatisch. Für mich ist der Ansatz in der Energiepolitik und auch in der Umweltpolitik der zu sehen, wo sind pragmatisch große Skaleneffekte zu erzielen. Und die gibt es. Das war damals übrigens bei uns bei dieser Dieseltechnologie, das war über auch Schiffsdiesel anwendbar. Schiffsdiesel hauen mehr raus als die gesamte Kfz-Flotte der Welt. Und anstelle zu sagen, Mensch, der Hans und der Volker da und die Ingenieure, die dahinter stehen, super Lösung, wird einem gesagt, nö, der Verbrenner wird umgebracht. Brauchen sich gar nicht anstellen. Übrigens auch auf jeden Industriediesel, auf jeden PKW nachrüstbar seinerzeit. Unfassbar. Physikalisches Abschaltungssystem mit Fraunhofer optimiert. Also wir haben alle Möglichkeiten. Und deswegen, wer Narrativen folgt, und wir haben das jetzt politisch gemacht, und Ideologien, der irrt sich regelmäßig. Und dann kommt die normative Kraft des Faktischen und dann setzen wir nachhaltige Politik im Pragmatismus um, um diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, vielleicht zeitversetzt, aber am Ende besser zu verfolgen, als so, wie wir es jetzt machen.
Volker, herzlichen Dank dir.
Ich danke dir, es ist mir jedes Mal eine Freude. Mario.
Herzlichen Dank. Merci. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ich glaube, es gab Klartext und einiges ja, für euch jetzt zu diskutieren. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Gerne einen Like da lassen, wenn es euch gefallen hat und natürlich Kanal abonnieren, um solche Sachen nicht mehr zu verpassen. Herzlichen Dank, Volker. Herzlichen Dank euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.